Ja, ich bin Alexander Dill, geboren 1959, habe drei Söhne und bin ein sogenannter Soziologe.
Wieso so genannter?
Ja, weil das ein heute nicht mehr so bekannter Beruf ist. Der war mal vor 40, 50 Jahren erfunden worden, aber heute gibt es ihn nicht mehr.
Alles klar. So, Sie forschen zum Thema Freundlichkeit. In welchem Rahmen und warum?
Erstmal ist es so bei der Forschung, das gilt also für alle Disziplinen, dass wenn jemand etwas erforscht, dass er dann auch gleich die Linie zu allem anderen findet. Also die Erforschung von Freundlichkeit ist kein isoliertes Thema, sondern es ist ein Thema, das völlig zusammenhängt mit der Schöpfungsgeschichte, mit der Natur, mit der Gesellschaft und keineswegs nur ein Thema ist der Einstellung von Menschen untereinander. Das heißt, wenn ich da forsche, dann meine ich damit, dass ich ganz umfassend mich mit Freundlichkeit beschäftige und nicht nur verhaltensorientiert.
Wie beschäftigen Sie sich damit? Stichwort Umfragen.
Also erstmal selbst, warum ich das mache, weil ich natürlich selbst gemerkt habe, dass wenn ich freundlich bin und anderen freundlich begegne, dass dann das Leben für alle besser wird. Und Freundlichkeit ist etwas, was ich lernen musste und habe festgestellt, dass die eigene Freundlichkeit eine Quelle von Glück und Erfolg ist. Die Frage hatten Sie ja auch gestellt, warum?
Ganz genau.
Und wenn ich jetzt Freundlichkeit messe, dann meine ich damit, wie Freundlichkeit wahrgenommen wird. Ich mache also eine weltweite Umfrage, wo die Leute auf einer Skala von 10 hoch bis 1 niedrig die Freundlichkeit an ihrem Ort bewerten. Das ist also eine reine Wahrnehmung, die dort gemessen wird. Und ich sage nicht, dass bestimmte Indikatoren für Freundlichkeit sprechen. Also zum Beispiel Sozialhilfe oder so etwas. Das spricht nicht unbedingt für Freundlichkeit. Freundlichkeit ist eine Wahrnehmung. Ist eine Perzeption, sagt man im Fachjargon.
Sie hatten mir schon am Telefon gesagt, dass immer wieder gesagt wird, das ist ja eigentlich gar nicht messbar.
Das wird gesagt. Das gilt allerdings auch für die Gastfreundschaft, für die Hilfsbereitschaft, für das Vertrauen. Also generell sagt man, dass sogenannte immaterielle Gegenstände oder Werte nicht messbar sind, deshalb werden die auch nicht gemessen.
Aber Sie widersprechen dem.
Ich widerspreche dem, weil ich glaube, dass die immateriellen Werte unser materielles Leben sehr stark beeinflussen. Da kommen wir vielleicht im Gespräch auch drauf. Und wenn man diese Werte nicht kennt, kann man sie auch nicht fördern. Wenn also eine Gesellschaft dann zerbricht, weil sie sie nicht hat, dann ist das sehr tragisch und verursacht Billionenkosten.
Weil das was Grundlegendes ist, dieser Zusammenhalt, diese Freundlichkeit.
Generell die nicht materiellen Güter, also was Menschen einander ohne Geld geben oder schenken, müsste man sogar sagen, das hat einen ganz großen Wert. Und wenn sie in armen Gegenden in der Welt sind, wo ich das ja auch mache, zum Beispiel in Kambodscha, dann werden Sie feststellen, dass die Menschen ganz viel Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft einander schenken. Und diese nicht materiellen Güter sollte man deshalb ganz stark beachten.
In welchen Ländern war die Freundlichkeit denn besonders groß?
Erstmal ist im asiatischen und arabischen Raum und in Teilen Afrikas generell, also grenzüberschreitend, die Freundlichkeit besonders hoch. Und das geht auch einher mit Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Also ich messe alle drei. Das ist ein Phänomen, das schon lange bekannt ist auch. Und die sind also berühmt für ihre Freundlichkeit. Das merkt ja auch jeder, der dorthin reist.
Wie sieht das mit den europäischen Ländern aus?
Erstmal ist ja Reisen ein relativ neues Phänomen. Also im 19. Jahrhundert und eigentlich bis 1945 sind nur sehr, sehr wenige Menschen in Europa gereist. Auch Deutsche nicht gereist, sodass also die interkulturelle Begegnung, die eine Freundlichkeit erfordert, sehr wenig nur stattgefunden hat. Und seit Deutsche nun auch reisen, etwa in den 60er Jahren hat das begonnen, nehmen sie auch wahr, wie die Freundlichkeit von anderen Völkern und anderen Ländern ist. Und umgekehrt ist es so, dass auch die anderen Länder das wahrnehmen. Und ich würde mal kurz einen kleinen, wenn Sie erlauben, einen kleinen Streifzug kurz versuchen über die Geschichte der Freundlichkeit in Deutschland.
Gerne.
Und zwar nach dem 8. Mai 1945 waren viele Deutsche sehr freundlich zu den Besatzern. Und es entwickelte sich dort viel Freundschaft mit dem Ergebnis, dass Deutschland, und zwar beide Teile, relativ schnell einen sehr erfolgreichen Wiederaufbau in Zusammenarbeit mit den Besatzern machen konnten. Allerdings gab es ja die deutsche Teilung und 1972, wer sich erinnert, das war die Zeit von Willy Brandt und der sogenannten Entspannungspolitik, begannen die Westdeutschen sehr freundlich zu den Ostdeutschen zu werden. Das führte hin zu der Anerkennung der DDR und eigentlich dann 1989 zu einer nächsten Freundlichkeitswelle, nämlich bei dem Mauerfall. Dann gab es wiederum ein stärkeres Wirtschaftswachstum des nun vereinten Deutschlands. Und dann haben wir die heute sehr kritisierte Freundlichkeitswelle 2015 gehabt, wo Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Und viele Menschen, ich auch, haben Flüchtlingen zu diesem Zeitpunkt geholfen, waren hilfsbereit, gastfreundlich und freundlich. Und zu diesem Zeitpunkt 2015 war Deutschland auch freundlich gegenüber den anderen Ländern und zwar gegenüber allen. Also 2015 kann man sagen, war Deutschland noch ein Land, das auch auf der Ebene der Politik wie der Bevölkerung ein weltoffenes, freundliches Land war. Und das hat sich erst 2020 ab Corona stark verschlechtert. Und seitdem werden von der Regierung, von den Medien, aber auch von vielen Menschen ständig Vorwürfe gegen andere Völker und Länder erhoben, dass sie das Böse seien, dass sie alles falsch machen, dass man sich von ihnen abgrenzen muss. Und auf einmal wird das alles wieder abgebaut. Das heißt, jetzt, heute, wo wir hier sprechen, sprechen wir von einer systemischen und strukturellen Unfreundlichkeit gegen andere Länder und Völker, die in Deutschland sich ganz stark ausgebreitet hat.
Woher kommt das?
Tja, das hat man versucht, auch 1914. Stefan Zweig hat darüber geschrieben, bei Beginn des Ersten Weltkrieges zu erklären. Man hat versucht, es 1933 zu erklären. Es sind auf jeden Fall nicht materielle Gründe. Denn es geht ja den meisten Deutschen jetzt nicht schlechter als vor den Konflikten der letzten Jahre. Und dann müssen doch offenbar nicht materielle Gründe, dann kommen wir jetzt wieder zu diesen nicht materiellen Gütern, eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Angst und Vertrauensverlust. Denn wenn man gegenüber fremden Völkern, die man gar nicht kennt, eine Feindschaft entwickelt, dann kann das ja eigentlich gar nicht auf realen Dingen beruhen.
Ja.
Sage ich, ne? Also ich glaube, das muss man eine eigene seelische Instabilität haben, um gegenüber Menschen und Völkern, die man gar nicht kennt, mit denen man gar keine negativen Erlebnisse hat, eine richtige Feindschaft zu entwickeln, um dann zu sagen, wir müssen diese Völker militärisch bekämpfen und ihre Kirchen verbieten und sie ausweisen und in München den Dirigenten des eigenen Orchesters absetzen, weil er diesem Volk angehört.
Ja, auf der anderen Seite werden ja jetzt immer irgendwelche Meldungen publiziert, dass zum Beispiel die Kriminalität unter den Flüchtlingen besonders hoch ist und so weiter und so fort. Das wäre dann ja nicht nur gefühlt, oder?
Also das ist ein soziologischer Irrtum, denn die Kriminalität, insbesondere die Gewaltkriminalität, findet unter jungen Männern zwischen 16 und 25 statt, die keinen Schulabschluss haben und nicht arbeiten. Und die gleiche Zielgruppe in Deutschland hat genauso viel Kriminalität. Also wir haben mit den Flüchtlingen, das sind zu einem großen Teil junge Männer, die nicht im Krieg sterben wollen, eine wirklich konfliktträchtige Gruppe, die eben bereits als Gruppe eine hohe Kriminalitätsquote hat. Und dadurch, dass diese Gruppe überrepräsentiert ist bei den Flüchtlingen, Familien können nicht flüchten, Familien können auch keinen Antrag in Syrien oder Afghanistan stellen bei der deutschen Botschaft. In Syrien gibt es keine deutsche Botschaft, weil Deutschland den Kontakt mit Syrien ablehnt. Dann kommen eben junge Männer, die dieses Abenteuer wagen und auf gefährlichen Wegen hierher kommen. Und viele dieser jungen Männer haben keine Ausbildung und möchten nicht für die Regierungstruppen und auch nicht für die Rebellen sterben.
Ja, nochmal zurück auf die Freundlichkeit in Deutschland. Es ist ja auch nicht so, als wenn die überall gleich ausgeprägt ist. Sie haben auch Städte genannt, wo die Freundlichkeit höher ist. Wir hatten schon mal über München gesprochen, Freiburg, Gelsenkirchen. Was haben Sie da rausgefunden?
Die ist wirklich sehr unterschiedlich verteilt. Und man hat also in Deutschland, wir haben ja eine Skala von 10 hoch bis 1 niedrig, in Deutschland eben einen gewissen Mittelwert, der liegt so um die 6,5. Und dann gibt es eben Städte, die davon abweichen, die freundlicher sind. Also ich nenne zum Beispiel mal den Berliner Stadtbezirk Kreuzberg-Schöneberg. Da geht es freundlicher zu. In Hamburg, in Freiburg, in Mannheim und dann oder in Leipzig. Und dann gibt es Städte, in denen es deutlich unfreundlicher zugeht. Da nenne ich mal ganz vorne Wiesbaden, Frankfurt am Main und München. Und das sind dann schon 2 Punkte Differenz, das ist sehr viel.
Und in Nordrhein-Westfalen?
Da habe ich noch nicht so viele Ergebnisse. Ich kann immer dann auch nur so, wie Sie vielleicht auch, eben gefühlte Freundlichkeit sehen. Also man würde vielleicht Köln eine gefühlte Freundlichkeit, eine höhere zuschreiben. Und es wäre natürlich interessant zu sehen, wie das in Wuppertal in Gelsenkirchen ist. Das setzt aber voraus, dass man diese Umfrage in solchen Städten auch durchführen kann. Und auf dem Land ist es genauso. Da gibt es also ganz freundliche Kleinstädte und Dörfer und eben auch unfreundliche. Also zum Beispiel bei München, die Kleinstadt Weilheim, die ist sehr freundlich. Und auch die umliegenden Dörfer. Da habe ich das mal mit einer Mittelschule gemacht. Aber wie gesagt, der Spielraum der Bewertung liegt etwa bei 2 Punkten bei Freundlichkeit und das ist viel. Also 2 Punkte Freundlichkeit ist ein sehr großer Unterschied.
Sie hatten eingangs schon gesagt, dass Sie das auch so ein bisschen lernen mussten. Wie lernt man das, freundlicher zu sein?
Manche sagen ja durch eben eigenes Leid und durch eigene schlechte Erfahrung. Bei mir ist es, glaube ich, umgekehrt, durch die Erfolgserlebnisse. Und das Interessante ist, wenn Sie viel mit Kleinkindern zusammen sind, dann stellen Sie ja fest, dass kleine Kinder schon mit 3 Monaten sehr starke Freundlichkeit haben, die ausstrahlen, die weitergeben. Und in Kambodscha basiert die gesamte Freundlichkeit nach der Erklärung dort aus der Freundlichkeit, die die Kinder mitbringen. Also die Freundlichkeit entsteht durch die kleinen Babys und ihre Freundlichkeit durch die Kleinkinder. Und diese Freundlichkeit wird dann erwidert von den Eltern und wird im besten Fall in die Gesellschaft überführt. Also habe ich sozusagen wie ein Kleinkind erfahren, dass meine Freundlichkeit erwidert wird. Und das erlebe ich zum Beispiel ganz stark im Kontakt mit Kleinkindern. Es ist oft so, dass Kleinkinder innerhalb von Sekunden, wenn sie nur irgendwo auf dem Arm sind oder in ihrem Wagen, mit mir Kontakt aufnehmen und mir Freundlichkeit geben und ich Freundlichkeit erwidere.
Und ist Freundlichkeit auch ansteckend?
Total. Ist total ansteckend. Dann sind wir bei vielen touristischen Gründen, wenn Menschen sagen, sie möchten auf der Piazza in Italien irgendwo sein oder welche fahren nach Thailand. Viele Touristen, deutsche Touristen können berichten, dass sie gerne irgendwo hinfahren, wo sie das Gefühl haben, Freundlichkeit zu erhalten und dann auch zu erwidern. Also Freundlichkeit ist ein ganz wichtiges Motiv beim Reisen.
Aber es wird auch manchmal so ein bisschen als Schwäche ausgelegt, oder?
In Deutschland ja. Also wenn man mit deutschen Verwaltungen zu tun hat und mit deutschen Unternehmen, dann ist es oft so, dass Freundlichkeit also möglicherweise als Schwäche gilt, weil man glaubt, durch die Freundlichkeit seine eigenen Interessen nicht gut genug durchzusetzen. Sie widerspricht sozusagen dem egoistischen Imperativ. Und das kann man erleben. Das ist übrigens in anderen Ländern anders. In der Schweiz zum Beispiel ist die Freundlichkeit in der Verwaltung besonders hoch. Also Menschen in der Verwaltung ist es ganz normal, dass die nach einem kurzen Gespräch schon einem eine gute Nachmittag wünschen.
Schön.
Also das gibt es. Und es gibt auch mal ein überraschendes oder was auch wichtig ist, was jeder von uns feststellen kann, werde ich auf der Straße gegrüßt? Grüßen mich Menschen? Grüßen mich sogar fremde Menschen? In Schwabing, in den Teilen von Schwabing, wo mein Sohn wohnt, erlebe ich es manchmal, dass ich auf der Straße gegrüßt werde, obwohl ich dort nicht lebe, als Fremder. Das sind sicherlich dann tiefere Gründe für Freundlichkeit vorhanden, die dann auch ganz stabil ist.
Was bringt mir das denn, selbstfreundlich zu sein?
Ja, die Antwort war ja da. Also ich erlebe dieses Geschenk. Ich fühle mich beschenkt eigentlich, dadurch, dass ich leben darf. Vielleicht darf ich dann auch erwähnen, dass ja eigentlich die Existenz selbst, also dass es die Natur gibt, dass es uns gibt, dass es die Welt gibt, ja auch Ausdruck einer Freundlichkeit ist, nämlich der Freundlichkeit Gottes, dass wir überhaupt existieren. Und für diese Existenz kann man dankbar sein und das ist ein Grund, freundlich zu sein. Also ich glaube, dass das eine ganz natürliche Sache ist, wenn man das erlebt, dieses Geschenk der Freundlichkeit, dass man sie auch erwidert und sich freut, sie zu erwidern, auch dann, freundlich zu sein, wenn, ich hatte das erwähnt, Verwaltungen und auch Unternehmen in Deutschland diese Freundlichkeit oft nicht erwidern.
Gibt es denn sowas wie die Feinde der Freundlichkeit?
Ich glaube, dass Menschen, die eben, ich hatte das vorher als Angst bezeichnet, die eine starke Angst haben um ihre eigene Identität, wie es eben jetzt in der deutschen Außenpolitik so stark spürbar ist, dass diese Menschen aus einer Angst heraus eine extreme Unfreundlichkeit entwickeln und dann andere Länder bedrohen, bekämpfen, sanktionieren, ihre Medien verbieten, ihre Menschen ausweisen. Aber das ist eher Ausdruck der eigenen Angst. Ich glaube nicht, dass ihnen bewusst ist, dass das ein Akt der Unfreundlichkeit ist, sondern sie selber betrachten ja ihre Angst aus der Perspektive, dass das, was sie eigentlich wollen, Sicherheit ist. Und statt die Sicherheit durch Vertrauen herzustellen, indem sie also in den anderen Vertrauen haben, versuchen sie die Sicherheit durch Abschottung herzustellen. Das ist also eine Angstreaktion und das können sie auch bei Menschen feststellen mit Gärten, mit dem Nachbarn. Möchte ich mit meinem Nachbarn einen gemeinsamen Naturraum haben, habe vielleicht gar keinen Zaun, habe Vertrauen, dass er mir nicht meine Dinge wegnimmt oder kaputt macht, oder schotte ich mich ab? Und das finden wir überall im ganzen Leben, ob man eben fähig ist zu vertrauen oder ob man eben getrieben ist von Angst und Misstrauen. Ich nenne mal eben als leider sehr aktuelles Beispiel eben die deutsche Regierung, die eben gegen immer mehr Länder Handelskriege und möglicherweise auch militärische Kriege führen möchte, nur aus Angst und fehlendem Vertrauen.
Ich hatte den Begriff gefunden, den ich ganz schön finde, Bruttonationalglück.
Das ist nun ganz berühmt aus Bhutan. Das hat also 20 Jahre her, dass der König von Bhutan das mal verkündet hat. Interessanterweise ist es nicht gekommen in keinem anderen Land. Und die Bhutanesen haben eben wie andere asiatische Völker tatsächlich ein Grundvertrauen, das Vertrauen zueinander, haben eine starke Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Und man könnte das möglicherweise auch messen, wenn man, so wie ich sage, ich messe es auf einer Skala. Also ich kann es dosieren. Einfach nur jemanden zu fragen, ob er glücklich ist, ist nicht möglich, weil sich das alle 5 Minuten ändert. Also es gibt keinen Menschen, der auch nur 24 Stunden sein Glück gleich skaliert.
Das ist interessant. Diese Freundlichkeit, die hat aber nichts damit zu tun, das sieht man ja am Bhutan, wie hoch der Wohlstand eines Landes ist, ne?
Nein, man könnte eher sagen umgekehrt. Also es ist doch auffallend, dass eben sehr große Freundlichkeit in sehr armen Regionen herrscht. Und mehrere der Länder, die sehr wohlhabend sind, sich nicht durch große Freundlichkeit auszeichnen. Und da ich überall in allen Ländern meine Umfrage mache, kann man also feststellen, dass in den reichsten Ländern auch die Freundlichkeit nicht so hoch bewertet wird. Eine Ausnahme allerdings sind dabei die arabischen Ölstaaten, insbesondere Saudi-Arabien. Also Saudi-Arabien ist sehr reich, hat aber auch die allerhöchsten Werte in Freundlichkeit.
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Nein, das hätten viele nicht erwartet. Das gilt natürlich auch für Dubai und Abu Dhabi und für Katar. Nicht für Kuwait. Kuwait wird als unfreundlich angesehen. Aber es wäre so ein Beispiel für ein Land oder Singapur. Hat auch ganz hohe Freundlichkeit. Und die Stadt Tokio, die bis vor kurzem noch die größte Stadt der Welt war, hat also eine Freundlichkeit von 9 Punkten. Das ist unvorstellbar. 9 Punkte, das ist 2 Punkte mehr, als die besten deutschen Freundlichkeitsstädte haben.
Kann man denn da unterscheiden zwischen Freundlichkeit und falscher Freundlichkeit? Also, dass das nur so eine Freundlichkeit zum Zweck ist?
Das kann man tun, wenn man sich die Ergebnisse aus den Vereinigten Staaten anguckt. Wir haben ja auch die Vereinigten Staaten und Großbritannien, wo falsche Freundlichkeit eine Religion ist. Und wenn dann aber gefragt wird, wie nehmt ihr die Freundlichkeit wahr, ohne sie zu definieren, wird sie sehr, sehr niedrig wahrgenommen. Der Polizeichef von Los Angeles, vom LAPD, vom Los Angeles Police Department, hat an unserer Umfrage teilgenommen und hat für Los Angeles 2 Punkte für Freundlichkeit gegeben. Damit wäre Los Angeles die unfreundlichste Stadt der Welt.
Wahnsinn.
Ja.
Gab es denn noch mehr so Ausreißer, über die Sie sich gewundert haben während Ihrer Umfragen?
Ja, in Osteuropa. In Osteuropa ist die Freundlichkeit sehr viel niedriger noch. Also auch sehr viel niedriger als in Mitteleuropa und in Südeuropa. Und in Lateinamerika kann es einem auch passieren, dass man mal 2 Punkte kriegt. In einer brasilianischen Großstadt oder in Guatemala oder in Argentinien, da gibt es das. In Afrika nicht. In Afrika ist die Freundlichkeit, auch in den ärmsten und kriegerischsten Staaten, ist die immer mindestens bei 7 Punkten. Und das ist auch der höchste Wert dort.
Aber irgendwie passt das ja gar nicht so richtig zusammen, wenn man jetzt einen kriegerischen Staat hat, der aber trotzdem freundlich ist. Das ist ja irgendwie eigentlich ein Widerspruch.
Es sollte ein Widerspruch sein, aber da ja die Empfindungen der Bevölkerung in den meisten Staaten in keiner Weise die Regierung beeinflussen, nützt das wenig. Die Menschen generell, wie ich das mit dem Kind schilderte, haben eine natürliche Freundlichkeit und diese natürliche Freundlichkeit können sie erhalten. Im Sudan, wo ja jetzt ein starker Krieg ist zwischen einer Miliz und der Armee, ist die Freundlichkeit in Khartoum, also in der Hauptstadt von Sudan, ist bei 8,5. Also sehr, sehr hoch. Und es sollte eigentlich ein Widerspruch sein. Es sollte ein Widerspruch sein, dass die Freundlichkeit auch darin besteht, den anderen anzuerkennen und leben zu lassen.
Das ist sehr interessant. Das stimmt. Also mir ist auch gerade eingefallen, ich habe eine Freundin, die aus dem Iran kommt und sie sagt auch, die Iraner und Iranerinnen untereinander sind total freundlich.
Nicht nur untereinander.
Ja, oder auch, genau. Auch so, sie ist immer wieder erstaunt. Also.
Genau. Da, also das ist auch, da spielt, also Freundlichkeit hat einen ganz hohen Wert, auch in Afghanistan, im Iran. Und die kriegerischen Auseinandersetzungen, die dort sind, sind ja Auseinandersetzungen, die fast ausschließlich aus der Kolonialzeit stammen, das heißt aus dem Versuch anderer Völker, also der europäischen Völker und der Vereinigten Staaten, diese Länder zu beherrschen und ihnen zu sagen, wie sie leben sollen. Und so ist dort die Gewalt importiert worden, denn die Iraner leben ja für sich selbst, die beanspruchen ja überhaupt keine Territorien um sich herum.
Ich habe noch eine kleine Frage zum Schluss. Sehen Sie eher schwarz in Sachen Freundlichkeit generell oder glauben Sie, es könnte noch mal eine andere Zeit kommen, wo die Menschen sich wieder viel mehr auf sowas beziehen, also viel mehr Gefühl dafür wieder bekommen, dass solche Sachen wichtig sind?
Also eines glaube ich, dass nicht Leid und Armut und Krieg und Schwierigkeiten, dass die Menschen freundlich machen. Wie gesagt, in ärmsten Ländern gibt es Freundlichkeit und der Kulturwandel, den wir hier in Deutschland eigentlich benötigen würden, wird also nicht durch den Abstieg Deutschlands befördert. Und insofern ist unser Interview ein Weg oder ein kleines Zeichen dafür, dass man sich dessen bewusst wird. Meine Hoffnung wäre, dass die Verwaltungen der deutschen Städte und Bundesländer bereit wären, diese Freundlichkeitsumfrage mitzumachen, damit die Menschen überhaupt einmal die Gelegenheit haben, die Freundlichkeit zu bewerten. So weit sind wir ja noch gar nicht, weil die Verwaltungen das ja schon im Vorfeld ablehnen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der liest nicht mal so eine Anfrage, dass man Freundlichkeit messen möchte in deutschen Städten. Und insofern bin ich schon optimistisch, dass eben auf dem Wege des Dialoges, der Kommunikation und auch der Öffentlichkeit Interesse an Freundlichkeit entsteht. Die DPA hat vor 3 Jahren eine große Meldung über unsere Ergebnisse gemacht, die in 300 deutschen Medien zitiert wurde.